Es geht in eine neue Runde. Sitzplatz bleibt. Hallo Sammy.
Hallo Nicole, hallo ihr Lieben.
Wir starten heute mal mit einer ZuhörerInnenfrage. Und zwar, wann kann ich den Hund das erste Mal alleine lassen und wie mache ich das? Und den Rest der Frage stelle ich dann später.
Okay.
Es geht noch weiter.
Ja, also,
ja.
Das ist wirklich eine Frage, finde ich, die super schwer zu beantworten ist. Ich würde sagen, rein theoretisch ab Tag 1, wenn der Hund einzieht, schaut man auf Hunde in der freien Wildbahn, vor allen Dingen auf die Alleinerziehenden. Also beim Wolf ist es erstmal, bis da eine Separation stattfindet, dauert ja relativ lang. Also Mutter, Vater wechseln sich ab in der Obhut der jungen Tiere. Die ersten 4 Wochen die Mutter, dann übernimmt der Vater und dann übergibt er auch schnell gerne wieder. In der freien Wildbahn erleben wir es durchaus, dass Hündinnen für die Versorgung der Gruppe selber verantwortlich sind. Also die lassen die ab der 4. Woche durchaus dann alleine zurück. Dann sind die auch schon häufig ziemlich ausgenährt. Da müssen die einkaufen, also
jagen
sammeln, jagen gehen, was auch immer sie tun. Und das kennt man auch nicht nur bei Hunden, sondern auch bei anderen Wildtieren, die nicht als Paare zusammenbleiben. Also beim Puma, beim Jaguar, so, also sieht man es auch ganz häufig. Und die lassen dann die Welpen an einer Stelle zurück. Also die verlassen den Ort, das machen die auch ohne großen Spektakel. Wenn allerdings der Kleine nochmal kurz nachgeht oder nachjammert, dann kriegen die auch eine deutliche Ansage, dass sie jetzt gerade nicht folgen dürfen. Also sie dürfen nicht ins Folgeverhalten kommen, das muss man immer sehr, sehr klar trennen. Die sollen nicht ins Folgeverhalten. Dafür, wenn sie ins Folgeverhalten gehen, kommt die Unterbrechung. Und dann sind die weg, manchmal auch für einen längeren Zeitraum. Und wenn die Kleinen sich an den Raum halten, den die Mutter im besten Fall sehr gut ausgewählt hat, dann kommt sie zurück und alle freuen sich.
Ja.
Diejenigen, die aber da explorativ geworden sind, die überleben häufig nicht, weil sie von anderen Artgenossen oder anderen Beutegreifern gefressen werden. Und wenn man das Bild mal so ein Stück überträgt, dann beginnt die Separation von uns Menschen vielleicht auch innerhalb des Kennenlernprozesses, dass wir sehr, sehr klar auch da ritualisiert, wann will ich was von dir, wann will ich nichts von dir, wann sollst du mir folgen, wann sollst du mir nicht folgen, also ähnlich wie auch in der Leinenführigkeit. Und dann auch sehr klar sage, ich muss jetzt mal durch diese Tür, dahinter befindet sich das Bad, die Toilette. man geht durch diese Tür und schließt sie. Und das ist ja das, was Menschen schon so unglaublich schwer fällt. Also sich zu separieren, wenn man doch gerade eigentlich zugegen sein will. Und man will ja auch mitbekommen, dass möglicherweise etwas nicht zerstört wird. Oder also man will ihm das vorweg.
Das wäre schön.
Ja, aber das führt natürlich dazu, dass wir uns nicht wirklich separieren.
Ja.
Sondern, also wir gehen ja nicht mit einer Haltung da rein und sagen, okay, also ich gehe jetzt durch diese Tür, ich schließe diese Tür und der Moment, wie du dich kundtust, ist mir wurscht. Von mir aus jammerst du auch erstmal, solange es noch nicht bedrohlich ist. Und da kann man auch Hundemütter gut beobachten, auch die nicht alleinerziehend sind, sondern weil da Menschen sind, die sie die dafür sorgen, dass die Welpen dort zur Welt kommen, wo aber die Hundemutter zugegen ist. Die entfernt sich ja auch. Die geht auch irgendwann und sagt, boah, es reicht, es ist ja anstrengend. Ständig hängen dir irgendwelche Kinder an den Sitzen. Und sie verlässt ja auch die Gruppe, die geht raus. Und dann merkt man, da kommt ein Unmut hoch, dann kommt auch ein Jaulen hoch. Und die Mutter hört, die hebt die Ohren, hört auch rein, okay, ist es ein Grundbedürfnis, das da gerade entsteht? Oder ist es jetzt gerade gar nicht schlimm, da regt sich gerade einfach nur gerade jemand kurz auf. Wenn es aber irgendwas ist, wo sie ein komisches Gefühl hat, dann geht die zurück. Und dann guckt die sich das an oder sie kommt zurück und dann wird sie auf einmal auch durchaus vehement. Also da kann man sich ja durchaus die Natur anschauen. Aber sie ist natürlich nicht schon kilometerweit entfernt. Und das ist aber vielleicht der Appell an uns Menschen, doch einfach mal im übertragenen Tür zuzumachen. Was passiert, wenn ich durch diese Tür gehe? Rastet der Hund dahinter aus? Kann der das gar nicht aushalten? In welcher Lebensphase befindet sich der Hund? Habe ich ihm das Stück für Stück erklärt? Ist vielleicht eine Separation viel, viel einfacher als im Hund, den ich, weil ich es süß finde, am Anfang überall hinfolgen lasse, jede Bewegung von mir, ich stehe auf, der Hund läuft hinterher, dann kann, muss nicht, es durchaus schwierig sein, dass er nicht alleine bleiben kann. Und das hat natürlich auch sehr, sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun. Habe ich eher einen labilen Typen, der sich überhaupt selber gar nicht so richtig zurechtfindet, immer sich jemanden sucht, an dem er sich orientieren kann, weil der selber keine Idee hat, wie der mit Situationen umgehen kann. Kann es ja durchaus problematisch und wirklich ein Stückwerk werden. Und das können erstmal eine Minute sein, man verlässt den Raum und man kommt wieder rein. Also das ist ja auch erstmal ein Prozess. Und wie gehe ich mit dem Reinkommen um? Und da sage ich jetzt, oh, entschuldige, dass ich so lange weggegangen bin, oder verhalte ich mich danach auch normal? Also wieder bei mir bleibend und den anderen auch willkommen heißend, aber nicht in der Übertreibung, fast schon selber in Demutsverhalten zu fallen, zu sagen, entschuldige, dass ich mich überhaupt und dass du Stress gehabt haben könntest.
Aber was tue ich dann, wenn der Hund sich übermäßig freut? Also ich komme jetzt durch diese Tür und der springt hoch und sagt, super, dass du wieder da bist.
Das ist auch eine Frage, ist ja auch eine Frage der Persönlichkeit des Menschen.
Definitiv.
Also ich kenne Menschen, die gehen genau in diese Freude mit hinein, merken aber gar nicht, dass sie dem Hund damit gar keinen Gefallen tun. Also dann verhalten sich ja plötzlich beide, ich würde sagen, eher kindisch.
Definitiv,
Ich sage ja immer wieder, irgendwie verhalten sind wir der Teil, der den Erwachsenen spielt in dem Zusammenleben. Und wir übernehmen die erwachsene Rolle. Mhm. Und jetzt kann man sich angucken, wie ist die Begrüßung eines Welpen in Richtung der Mutter, also zumindest bei einer Mutter, die kompetent ist, oder der Vater, der im Haushalt lebt, dann sehen wir durchaus auch Demutsverhalten. Und auch das könnte ja im Rahmen des Springens, des euphorischen Hochjatzens durchaus enthalten sein, dass jemand mit einer aktiven Demut kommt. Also aktive Demut kann ja auch der Kuss, das Lefzenlecken sein, also das Hochspringen am Menschen. Aber es ist halt dann ein Stück überzogen. Da erklären erwachsene Tiere durchaus, dass es okay ist, wenn sie höflich sich annähern, also eher kleiner sich annähern, und dass ein übertriebenes Lefzenlecken durchaus auch kommentiert wird. Also von Lefzenheben über sich zu vokalisieren, mal ganz kurz die Stimme einzusetzen und sagen, das reicht dir. Und das ist ja sehr spannend, das traut sich ja der Mensch nicht. Ja, aber der freut sich doch, da kann ich dem doch jetzt nicht sagen. Ja, aber ich will ihm eine Angemessenheit beibringen. Es geht immer um das Thema, ist das Verhalten, das du gerade zeigst, angemessen zu der Situation, in der wir uns gerade befinden? Mhm. Und ich will ja am Ende daraus eine normale Situation schaffen. Also es ist ja schön, dass du dich freust, aber mach es nicht zu übertrieben. Vor allen Dingen, wenn du jemand bist, der vielleicht auch darunter leidet, dass wir uns trennen müssen.
Ja.
Und das macht das Ganze ja schwer. Also wir haben einen Hund, der uns eigentlich dauerhaft folgen soll, den wir aber sehr frühzeitig separieren müssen, weil wir Hunde nicht überall hin mitnehmen können, weil wir berufstätig sind, aus verschiedensten Gründen, ne? Weil es zu warm ist, du kannst da jetzt gerade nicht mit, ich muss draußen in der Sonne stehen, da nehme ich dich nicht mit, da geht es dir zu Hause eigentlich besser.
Ja.
Aber wir wollen eigentlich, dass er dauerhaft folgt. Wir erklären ihn aber sehr, sehr früh, dass sie alleine bleiben müssen. Das ist für Hunde echt schwierig. Mhm. Und sie sind ja eher in der Gemeinschaft. Also das Hauptthema ist nachher, in der Gemeinschaft bleibt man zusammen und die Gemeinschaft bewegt sich und orientiert sich aneinander.
Ja.
Deswegen will es erklärt sein. Und dann hat man manchmal aber auch das Glück, dass man einen Hund hat, der sagt, ich bin eigentlich ganz froh, wenn die alle weg sind.
Hattest du schon so einen Hund?
Ich glaube, ich hatte alles schon an Facette und wir haben auch so eine, in der Viererkombination auch alles so dabei. Also mein Frieda, die Breahündin, kann super gut alleine bleiben, auch wenn sie alleine mit mir unterwegs ist und dann separiert ist. Der Dackel kann das nicht so gut. Also bei der merkt man so, die jault halt ganz kurz nach, wenn man geht. Dann beruhigt die sich aber auch wieder und dann ist gut. Mhm. Die Kuwas-Hündin, also ich sage immer Kuwas, weil die Ungarn es sagen, hier hinlänglich bekannt als der Kuwatsch, die hat eigentlich kein Problem mit alleine sein, es sei denn, es ist zu lang. Also so ab der vierten Stunde, dritte Stunde, sind wir uns noch nicht so ganz einig, fängt die an, nochmal nachzuschauen, was es denn alles so im Haushalt gibt. ja. Also alles, was so auf den Ablagen ist, was nicht eingepackt ist, würde auch genascht werden. Aber das beginnt also nicht unmittelbar. Also es ist wirklich eine zeitliche Verzögerung. Das kann was mit dem Entschwinden des Geruchs, des menschlichen Geruchs sein. Also nehmen ja viel, da gibt es auch, ich glaube, eine Studie zu, viel über abnehmenden und zunehmenden Geruch. Deswegen können sie häufig auch erkennen, wann Menschen wieder nach Hause kommen. Also sobald dieser Geruch abebbt, dann entsteht auf einmal schon so eine Unruhe und die Menschen sagen, ich glaube, die kann die Uhr. Und das hat aber vielleicht viel, viel mehr mit dem abnehmenden Geruch zu tun als mit der Zeit. Also die haben sich das durchaus dann eingeprägt. Und unser Goldie, dem, auch ich glaube, der ist völlig entspannt, was das angeht, der, obwohl der sonst eine totale innere Unruhe hat. Aber der kann extrem gut alleine bleiben. Und da auch unterschiedlich in der Konstellation, also wenn die beiden, die gut alleine bleiben können, wenn die alleine sind, sind die total, also dann sind die super gut alleine und schlafen auch. Also alles mal so mit der Kamera überprüft. Und wenn die beiden aber zusammen sind, dann neigen sie dazu, die ganze Zeit miteinander sich zu kabbeln, also zu schnauzen, sich die Ohren auszulecken. Also sind dann ganz aktiv miteinander und finden dann auch selten zur Ruhe. Oh. Und wenn man denen ganz viel Raum lässt, also sprich Küche, die sind dann häufig in der Küche, weil ich nicht will, dass die durchs ganze Haus gehen. Dann sind sie in der Küche, haben aber den Zugang zum Garten. Wenn aber noch ein Raum mehr ist, dann entsteht immer mehr Bewegung. Also sozusagen je kleiner der Raum ist, tut es denen eigentlich gut und sind entspannter. Was ich ja auch bei Seminaren durchaus habe, dann habe ich das Auto direkt am Seminarplatz dran und dann sind die Hunde auch schon mal im Auto für Momente. Und wenn ich die aber auf dem freien Gelände habe, dann sind die total explorativ. Also da probieren die sich aus. Der Goldie fängt an zu buddeln und findet immer, also der wird nach Australien sich durchbuddeln, der findet das super. Obwohl der, wenn die im Auto sind oder zu Hause sind, das Auto ist die zweite Heimat, dann pennen die da drin. Also das ist total spannend. Also was auch Räume zur Verfügung stellen von Räumen, zur Verfügung stellen von Zeit, auch unterschiedliche Verhaltensweisen zutage trägt. Das ist so ein Moment, wo ich immer sage, ihr müsst es ausprobieren, ihr müsst euch wagen, den Hund zu separieren, erstmal, dass man noch Einfluss hat, dann nochmal reinhören, okay, findet der, selbst wenn der jetzt ganz kurz heult, findet der da selbstständig wieder raus? Ist es nur ein ganz kurz, ich höre mal nach, ob ich eine Antwort, eine soziale Antwort bekomme? Oder ist es wirklich, da steigert sich jemand immer mehr rein? Und häufig riecht man es auch, wenn man reinkommt. Das ist ein ganz, ganz anderer Geruch, wenn ein Hund wirklich Stress damit hatte, dass er jetzt separiert wurde. Dann kann es sein, dass man auch einmal reinkommt und sagt, so, jetzt ist aber gut. Also auch was Unterbrechendes, weil sich jemand immer weiter reinsteigt, dann macht man die Tür wieder zu und hört nochmal nach. Entsteht aus einer externen Intervention eine interne Impulskontrolle. Das ist nicht schlimm, wenn da was ist. Und dann tut es manchen Hunden gut, dass sie Zugriff, also Wasser sollten sie eh immer haben, finde ich. Also,
find ich auch.
Und anderen tut es gut, wenn man denen dann noch einen Knochen oder irgendein Beschäftigungsspielzeug hinlegt, wo sie dann so ein bisschen dran rumknabbern können oder zufällig Leckerlis rausfallen. Anderen tut es überhaupt nicht gut. Also in dem Moment, wo die eine Möglichkeit haben, das Überraschungsei auszupacken und das noch zusammenzusetzen, dann wird es fast noch schlimmer. Weil wenn es dann zusammengesetzt ist oder das Futter auf ist, dann werden sie erst auffällig.
Ja.
Deswegen gibt es da gar nicht so ein Pauschalrezept. Und da gibt es tatsächlich Hunde, die ein Trauma haben. Also die vielleicht frühkindlich schon, also jetzt mal ganz im Geburtskanal stecken geblieben sind, erschreckende Situationen hatten. Und die sich vielleicht ein Leben lang schwer damit tun, wo es bei anderen aber so ein kleiner Kniff sein kann, wie leg ein Handtuch hin mit irgendeinem besonderen Duft und dann ist es gut für den Hund, es passt. Jetzt gibt es, glaube ich, auch schon also es gibt Kameras mit der Möglichkeit, auch Dufte zu versprühen.
Okay.
Also die Idee, die da drin steckt, ist ja, wenn der Geruch nachlässt, dann könnte beim Hund was aufploppen. Also sprühe ich doch einfach ein Deo oder ein Körpergeruch sozusagen nach aus der Ferne. Also es ist ja viel technisch inzwischen möglich.
Das ist ja spannend.
Aber dazu wäre es natürlich auch reinsprechen, kenne ich auch, die dann nochmal kurz sagen, hey, lass das, also unterbrechen etwas oder sagen, ne, wir sind nur kurz Brötchen holen und sind dann wieder da. Also es gibt ja die verschiedensten Strategien dazu. Also individuell draufschauen. Ich finde, da ist Technik halt super, dass man eine Kamera aufstellt, sich ein bisschen auch anschaut, was macht der denn und wo wird es vielleicht auch direkt eine Lebenserfahrung sein, wo könnte es auch gefährlich werden für den Hund. Also wie ein gekipptes Fenster, das ist ja bei Katzen noch dramatischer, aber dass sie da versuchen hochzuklettern oder eben sehr kreativ plötzlich die Möbelpacker da sind und die Schreiner dazukommen und so.
Ja, da geht nämlich die Frage weiter. Der Hund, um den es geht, der war offensichtlich alleine und hat ziemlich viel zerstört. Wie gehe ich damit um, wenn ich dann nach Hause komme und den Trümmerhaufen vor mir sehe?
Die Frage geht ja ganz häufig dahin, muss ich dann schimpfen, muss ich dann doof werden?
Ja, also ich würde es nicht tun.
Ich würde es nicht tun. Also ich meine, zum einen ist die Handlung meistens abgeschlossen, spätestens, also in den meisten Fällen, spätestens dann, wenn man den Schlüssel ins Türloch steckt, ist die Handlung schon vorbei. Mhm. Und ja, da werden viele sagen, ja, aber als ich dann mit dem geschimpft habe, dann war der auch sehr demütig und kleinlaut. Und weil du ihm hier und jetzt natürlich einen Ausdruck hast, dass du sagst, du bist jetzt gerade doof, dass der das in den Zusammenhang mit dem mit der Handlung, die er gerade vollzogen hat, mit dem ausgekippten Mülleimer, mit dem zerfransten Sofa, wage ich zu bezweifeln. Trotzdem darf ja eine Emotion drin sein. Also wenn ich reinkomme und der hat einmal gerade das Wohnzimmer oder die Küche auf links gekrempelt, dann muss ich jetzt nicht in mir ruhen und sagen, es ist alles gut. Also das wäre nicht authentisch. Also dann wäre ich derjenige, der dann einmal sagt, Mist. Also ich würde mich ärgern, ohne den anderen dafür verantwortlich zu machen.
Ja.
Und dann würde ich einfach nochmal drauf schauen, okay, war das fair? Gab es Momente, wo er das schon konnte oder war das das allererste Mal? Ich habe den das allererste Mal, weil ich habe es mich vorher nicht getraut, ich hatte gesagt, keine Notwendigkeit, aber heute musste ich unbedingt den 4 Stunden alleine lassen.
Mhm.
Und als ich zurückkam, hat er mir alles zerlegt. Dann muss ich erstmal in den Spiegel schauen, Pony richten oder wie man es auch immer nennt, Scheitel
richten. Krönchen richten.
Krönchen richten, ja. Und sagen, okay, das war mein Ding.
Ja.
Also ich habe es nicht für nötig erachtet. Jetzt sehe ich, dass es vielleicht ganz sinnvoll gewesen wäre, aber ich glaube, dass extrem viele Hunde schon gut alleine bleiben können, aber dass es auch zum Problem werden kann. Und manchmal sieht man es noch nicht. Es ist alles süß, gerade wenn sie als Welpen einziehen. Es ist alles süß, es ist alles fein und man will jeden Moment miteinander genießen. Und man vergisst ganz häufig, in die Perspektive zu erklären. Das heißt auch, vor allen Dingen zu erklären, hey, bleib mal einen Moment von mir weg. Damit meine ich noch nicht mal immer eine Tür schließen, sondern entweder, ich finde, im Hundeverhalten kann man sehr viel festmachen, entweder sie sind zu nah dran, also ist ganz ran von sich aus oder zu weit weg.
Mhm.
Aber zum einen, die tun sich häufig schwer mit der eingeforderten Nähe. Also wenn wir sagen, komm mal her zu mir, komm mal nah zu mir und bleib bei mir. Aber auch mit, hey, bleib mal einen Moment von mir weg.
Mhm.
Also jetzt unterschreite meine Individualdistanz mal nicht. Mein Individualbereich, wo ich dann sage, jetzt bleib mal eine Armlänge von mir weg.
Ja.
Dann merkt man auf einmal, wie sie drücken, wie sie schieben, was sie sich alles einfallen lassen. Diese Begrenzung, die ja in dem Moment physisch sogar ist, zu unterwandern.
Ja.
Das sind nicht selten die Hunde, die sich dann auch extrem schwer tun, alleine zu bleiben.
Mhm.
Und es gehört ja auch eine gewisse Stabilität dazu, damit umgehen zu können, dass man jetzt alleine verantwortlich ist für diesen Raum, für alles, was an Geräuschen passiert. Und viele Dinge wissen wir auch nicht. Die hören ja Dinge, die wir gar nicht so wahrnehmen, nicht mehr hören, nicht mehr riechen. Ne? Und ich hab's schon erlebt, dass ein Hund, der konnte super alleine bleiben und auf einmal kommen die Menschen nach Hause und der hat alles zerlegt und dann stellte sich raus, naja, die hatten einen kompletten, also bei den einen waren es, glaube ich, Marder im Haus.
Oh je.
Da hat er die Fährte aufgenommen und bei den anderen waren es Mäuse und der hat den kompletten Boden also stell dir vor, du kommst nach Hause und haben, ne, also einen Holzboden mal eben auf links gedreht. Da waren es aber, glaube ich, 2 oder 3, die gemeinsam zu Hause waren. Die haben das Mäusenest ausgehoben. Ja, und ich meine, da war eine Ursache da, ne? Und dann war es zum Beispiel, dass die sagen, naja, wir fanden es immer auch süß, wenn wir draußen spazieren waren. Mäuseln haben wir sie immer gelassen. Die haben nicht gejagt, das haben wir denen erklärt, dass sie das nicht dürfen. Aber das Mäuseln haben wir ihnen gelassen. Ah, okay.
Ja.
Cool. Und dann hatten sie auf einmal in ihrem eigenen, ne, auf ihrem eigenen Territorium. Und da hat es eine Ursache. Also auch, die man nachvollziehen konnte. Ich finde so Wunderwerk der Technik, finde ich cool. Ich finde aber auch manchmal muss nicht alles beobachtet sein. Bevor ich mit einem schlechten Gefühl nachher in einem Restaurant sitze, wo ich einen Hund nicht mitnehmen durfte, muss man sich eh überlegen, ob man da zukünftig weiter hingeht. Aber ich habe auch, ich habe totales Verständnis für viele Menschen, die sagen, es mögen viele Menschen Hunde, aber es haben nicht alle ein gutes Immunsystem, dass sie mit den, also sind allergisch auf, auf Tiergerüche. Das sind die einen Allergiker, in Anführungszeichen, dann die tatsächlich über Haare oder Speichel, dann in die Allergie fallen.
Aber es gibt ja durchaus auch mal Momente, Arztbesuche oder Dinge, wo ich den Hund einfach nicht mitnehmen kann, einkaufen gehen.
Ja, ja, und nach dem neuen Tierschutzgesetz muss man eben auch vor Augen haben, dass Hunde nur zu Transportzwecken in Boxen dürfen. Also sie dürfen von A nach B transportiert werden. Aus meiner Sicht dürfen auch Boxen genutzt werden, wenn ich im unmittelbaren Einflussbereich bin, also wenn ich noch in Sichtweite bin von meinem Hund. Und damit meine ich nicht mehr im Feldstecher-Sichtweite, sondern im unmittelbaren Einflussgebiet, dürfte ich den Hund auch in die Box tun. Allerdings nicht dauerhaft separieren. Und auch nicht, wenn er alleine ist in die Box. Da brauche ich genügend Grundfläche. Also da sollte ich schon 7 bis 10 Quadratmeter rechnen.
Je nach Hundegröße.
Das kann eine große Box sein. Also früher nannte man durchaus auch Zwinger, wenn er ausreichend groß ist. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Aber an manchen Stellen vielleicht sogar notwendig. Also gerade wenn ich so auf tschechoslowakische Wolfshunde schaue, auch da eine. Also eigentlich eine spannende Geschichte. Also ich glaube, es war eine Opernsängerin, einen tschechoslowakischen Wolfshund hatte, der nicht alleine bleiben konnte. Den musste sie aber temporär alleine lassen, weil sie Auftritte hatte. Dann sind die sehr kreativ, was Ausbruchsversuche angeht. Also von Fenster öffnen über Putz von den Wänden fressen, um sich durchzubringen, Türen wirklich durchzurammen. Also wirklich, da gibt's wahnsinnige Geschichten. Also wenn man jemanden im Freundeskreis hat, der einen tschechoslowakischen Wolfshund hat, die haben so viele Anekdoten. Also ich könnte, glaube ich, 5 Stunden davon erzählen. Aber sehr, sehr spannend. Und die Dame hat sich dann tatsächlich im Souterrain einen Raum ausbauen lassen. Ja. Ordnungsgemäß groß, aber mit Gitterstäben. Und die wurde natürlich erstmal von den Handwerkern sehr merkwürdig angeschaut. So, ja, für den Hund. Also, weil das war schon sehr, sehr amüsant. Also sollen wir nicht da noch Halterungen anbringen, war irgendwie die Frage. Und sie so, nein, dann wäre es ja nicht mehr tierschutzrelevant, also wäre es außerhalb des Tierschutzes. Also die ist da selber mit Humor drangegangen. Aber es gibt Hundetypen, die sich viel, viel schwerer damit tun als andere. Genau, auch da hilft ja Kommunikation, fragt drum. Aber es gibt leider nicht das eine Kochrezept. Das wäre so schön, wenn es alles so, mach es mal so, dann läuft es schon. Ich denke aber, dass es ganz viele Ursache hat, kann ich mich auch separieren, wenn der andere zugegen ist. Also nicht stetige Verfügbarkeit, kann ich mich räumlich erstmal gut trennen. Was nehme ich wahr, wenn ich zurückkomme und wie gehe ich damit um? Da sind wir vorhin ja so ein bisschen abgebogen. Also wenn ein Hund das übertrieben macht, dann muss ich ihn vielleicht auch tatsächlich an der Stelle mal unterstützend halten und in die Angemessenheit bringen. Ich freue mich ja, wenn du kommst, aber übertreib nicht so.
Ja.
Und das kann unterschiedlich sein. Also mit Sicherheit ich komme halt so häufig auf unsere Hunde, weil die so ein schönes Beispiel dafür sind, wie sie differenzieren. Also wenn ich reinkomme, freuen sie sich durchaus, aber die hüpfen nicht an mir hoch, sie sind präsent, die kommen auch ran, aber alles sehr angemessen, weil ich aber das auch von Anfang an so kommuniziert habe. Während aber meine Frau das super findet, wenn die angeschossen kommen, hochspringen, also wirklich auch voller Freude hochspringen, mir ist es zu viel. Und die Jana hat aber echt ein Problem damit, denn jetzt im Erwachsenenalter zu sagen, hey, wenn ich die Hände beladen habe, möchte ich das nicht. Sondern die haben das mit ihr so verknüpft, hey, das ist Jubeln und miteinander im ganz übertrieben, im Kreis hüpfen. Das ist, die können das super gut trennen. Also mit wem machen sie was?
Ja, das können sie.
Und ne, wie sind sie, wenn jemand wiederkommt? Das ist sehr spannend.
Das ist witzigerweise bei uns genau so. Also,
ach, guck.
Ja, wirklich. Ja. Wenn ich nach Hause komme, freuen sich die Hunde. Wahnsinnig. Mhm. Sherlock trägt alles Mögliche, was er finden kann, umher. Und Carlo ist, ja, freut sich in sich. Mhm. aber wenn mein Mann nach Hause kommt, dann ist Heidewitzka.
Ah ja, okay.
Geht's
ja
richtig. Ach,
guck, aber Rollen unterschiedlich.
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, und das ist schon also sehr erstaunlich. Und es zeigt aber auch, also ich hatte ja vorher eine Parson Russell Terrier Hündin, mhm, bei der war das super extrem. Die konnte super gut alleine bleiben, wenn ich der Letzte war, der den Raum verlassen hat.
Ach was.
Weil, bis wir das erstmal gecheckt haben, also ne, die hat dann richtig gejault. Und wenn meine Frau nochmal ganz kurz rein musste oder irgendeines der Kinder nochmal kurz was aus der Küche holen musste,
ja,
und dann raus ist, hat die gejault. Wenn ich der Letzte war, hat die sich hingelegt und hat gepennt.
Verrückt.
Ja, das war wirklich verrückt. Also das, Lotti war großartig. Also die konnte das in allen Lebenslagen komplett trennen. Also mit wem hat sie sich wohin bewegt und wie hat sie sich dann verhalten, aber bis hin zu dem Trennungsmoment. Also sie konnte im Kern gut alleine bleiben, mhm, wenn ihre vertrauteste Person, die ich war, der Letzte war, der den Raum verlassen. Und wenn da ein Mühe an Änderung drin war, fiel die wirklich in ein Muster, wo sie, die hat nichts kaputt gemacht, aber die hat dann gelitten. Die hat, mhm, wirklich gelitten. Wenn aber klar war, dass ich derjenige war, der rausgegangen ist, war alles gut. Und auch da, ne, deswegen wieder individuell. Und es kann bei allen Hundetypen, bei allen Persönlichkeiten, die da drin stecken, völlig unterschiedlich sein.
Ja, und wie bei allem im Hundeleben, man muss es aufbauen. Also man lässt nicht den Hund direkt 4 Stunden alleine, sondern man baut es auf.
Ja, ja, genau. Und zur Not muss man wirklich ja auch mal überraschend außerplanmäßig dann kommen. Also wenn man so das Gefühl hat, so 4. Stunde wird knapp, ja, dann geht man auf einmal in der 3. Stunde da und man merkt manchmal auch, dass der Hund eigentlich schon gerade ansetzt. Also auch da Verhalten vorhersehbar machen. Also ja, wo passiert was? Und wenn man dann unvorhersehbar auf einmal da ist, dann, okay, es könnte jederzeit kommen, kann ich viel besser mitgehen. Da gibt's schon ein bisschen auch Try and Error, aber vor allen Dingen fair zu sein. Also es ist ähnlich wie in einer Beziehung. Man neigt dazu am Anfang, wenn man gerade frisch verliebt ist, so, dann erwähnt man die Sachen nicht, die einem vielleicht wichtig sind. Also so, keine Ahnung, einmal im Jahr mit den besten Freunden irgendwo in den Wald in eine Hütte zu fahren. Und das erwähnt man aber am Anfang nicht, wo man frisch verliebt ist. Und dann kommt aber der Moment, diese Fahrt rückt immer näher.
Dann kommt
so der erste Stress auf. Dann, ja, hat man vielleicht in der Beziehung auch den ersten Stress. Und dann sagt man, übrigens, nächstes Wochenende
bin ich nicht da.
Bin ich mit meinen Freunden. Dann entstehen ja ganz viele Missverständnisse.
Ja.
Wenn man aber direkt am Anfang sagt, so das sind hier die Regeln. Es gibt Momente, wo ich auch mal mit meinen Freunden irgendwo hinfahre. Und das ist meistens einmal im Jahr. Das kündige ich vorher an. Dann ist es was völlig anderes. Man ist darauf vorbereitet und man nimmt es nicht persönlich.
Mm.
Aber wenn man vorher dem Hund sagt, du darfst mir überall hin mitfolgen und ist alles hutschi-gutschi und das ist alles fein und dann geht auf einmal die Tür zu und man ist weg, dann ist es schwer für den Hund.
Mm.
Und das ist so die Ehrlichkeit, auch in der Verliebtheit mit an den Tag zu legen.
In diesem Sinne wieder ein schöner Abschlusssatz, Sammy. Ich würde sagen, bleibt dran. Also seid da fleißig und trainiert die Dinge, übt die Dinge und bleibt einfach dran, denn es lohnt sich am Ende.
Wer das Wort trainieren nicht mag, erklärt es.
Okay, haben wir das auch nochmal geklärt. Vielen, vielen Dank. Bis
ciao,
bald.
Ciao, ciao. Tschüss.